ARD.
Sie hören das Kulturupdate mit Knut Kortzen am Mikrofon. Es ist eine schreckliche Nachricht, mit der wir heute Morgen aufgewacht sind. Der Regisseur und Schauspieler Rob Reiner, weltbekannt geworden durch seinen Film Harry und Sally, ist zusammen mit seiner Frau Michelle Singer tot aufgefunden worden in seinem Haus in Los Angeles. Die Mordkommission ermittelt. Reinhard Spiegelhauer zu den bisher bekannten Tatsachen.
Breaking news, there is a death investigation underway at a home in Brentwood. This home, property records confirm, belongs to Rob Reiner and his wife, Michelle Singer.
Fassungslosigkeit auf allen Fernsehkanälen. Dutzende Reporter berichten am Abend vom Anwesen von Rob Reiner und seiner Frau Michelle. Dass es die beiden sind, die getötet wurden, will die Polizei zunächst nicht offiziell bestätigen. Eine Formsache, denn bei Tötungsdelikten muss zuerst der Bericht der Pathologie abgewartet werden. Entsprechend knapp auch das erste Statement von Deputy Chief Alan Hamilton.
The Los Angeles Police Department is now conducting an investigation at this residence.
Es gebe Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes. Noch allerdings dürften die Ermittler das Anwesen nicht durchsuchen. Morgen früh, am frühen Abend deutscher Zeit, solle es möglicherweise weitere Auskünfte geben.
We have to obtain a search warrant for the residence. We will be conducting a full crime scene investigation. Tomorrow morning we will probably have additional information.
Auch wenn Polizei und Rettungssanitäter die Identität der Toten nicht offiziell bekannt gegeben haben, Bürgermeisterin Karen Bass sprach in einer Erklärung schon von einem verheerenden Verlust für die Stadt und das ganze Land. Reiners Arbeit habe die amerikanische Kultur und Gesellschaft positiv beeinflusst. Ähnlich äußerten sich Gouverneur Gavin Newsom und Ex-Präsident Barack Obama. Ganz Hollywood reagierte geschockt. Jamie Lee Curtis und ihr Ehemann Christopher Guest, der auch in Reiners neuestem Film spielte, schrieben, sie seien wie betäubt. Kollegin Kathy Bates sagte NBC, sie sei geschockt. Ben Stiller nannte Rob Reiner auf X einen seiner Lieblingsregisseure. Rob Reiner begann seine Karriere zwar als Schauspieler, bekannt wurde er aber als Regisseur. Vielleicht die berühmteste Szene aus seinen Filmen.
Die meisten Frauen haben es irgendwann schon mal vorgetäuscht.
Glaubst du, ich würde den Unterschied nicht merken?
Nein.
Jetzt hör auf.
Oh. Oh. First couple of times she didn't do it full out.
Meg war zu Anfang zu zurückhaltend. Ich musste sie coachen. Ich setzte mich an den Tisch und schrie, ja, ja, ja. Und meine Mutter war mit am Set.
In front of my mother. There's my mother over there.
Ja. Oh. Oh.
Ich will genau das, was sie hatte.
Frauen und Männer können keine Freunde sein, weil doch irgendwie immer Sex dazwischen kommt, war die These der unglaublich erfolgreichen Romantikkomödie mit Billy Crystal und Meg Ryan in den Hauptrollen. Ebenfalls ein Publikumsliebling, der Coming-of-Age-Film Stand By Me, der auch autobiografische Züge hat. Zur Szene, in der Hauptfigur Gordy am Lagerfeuer erzählt, dass sein Vater ihn nicht verstehe, sagte Reiner Anfang Oktober bei CBS.
That's a scene I wrote in a hotel room in Oregon, and I'm writing this scene.
Als er die Szene im Hotelzimmer geschrieben habe, habe er geweint. Als Junge habe er selbst das Gefühl gehabt, sein Vater möge ihn nicht, auch wenn er später gemerkt habe, dass das gar nicht stimmte.
As a little boy, that's what I felt.
Ich werde nie aus diesem Kaff rauskommen, Gordy, oder?
Du kannst alles machen, was du willst, Mann.
Geboren wurde Rob Reiner in der New Yorker Bronx. Er lebte aber seit Jahrzehnten in Los Angeles. Dass Harry und Sally vom ursprünglichen Drehbuch abweichend doch noch ein Happy End bekam, verdankt der Film seiner zweiten Frau Michelle Singer. Er lernte die Fotografin und Schauspielerin kennen, während er den Film drehte. Gerade erst hatte Reiner ein Sequel zu seinem ersten Film Das ist Spinal Tap fertiggestellt, eine erfundene parodistische Dokumentation über eine Rockband. Ich weiß vorher nie, was funktioniert. Ich drehe, was mir gefällt und hoffe, wenn es mir gefällt, dann vielleicht auch anderen. Rob Reiner und Michelle Singer wurden 78 und 68 Jahre alt.
Reinhard Spiegelhauer berichtete. Baum schmücken, Glühwein trinken, Plätzchen backen. Das sind so Rituale in der Weihnachtszeit. Ganz wichtig ist natürlich auch das Schenken und das möglichst liebevolle Einpacken von Geschenken. Dabei wissen wir alle, dass das nicht gerade umweltfreundlich ist. Doch warum verpacken wir überhaupt Geschenke? Und ist das noch angemessen und zeitgemäß? Juni Metzdorf ist dieser Frage nachgegangen.
Von der Schokoladentafel bis zum Parfümflakon. Verpackungen haben eine wichtige Funktion. Sie schützen vor Schmutz, Luft, Licht, Hitze, Druck oder Stoß. Und an Weihnachten legen wir noch einmal eins obendrauf, dann bekommen die Dinge auch noch eine extra Geschenkverpackung als Sichtschutz. Buntes Papier oder farbige Kartons verbergen das Geschenk. Hans-Georg Böcher, Leiter des Deutschen Verpackungsmuseums in Heidelberg.
Bei der Geschenkverpackung geht es natürlich auch um Verunklarung. Es geht darum, bis zum letzten Moment noch den Beschenkten zu überraschen. Und diese Überraschung spielt eine ganz große Rolle für die Freude beim Schenken. Dass sie, wenn sie es gut verpacken, auch nicht fühlen können, was es ist. Dass sie ahnen, es ist vielleicht ein Buch. Aber dass sie immer noch nicht wissen, welches Buch.
Komm, wir machen es uns jetzt gemütlich und holen die große Schere.
Geht zu. Ist ja viel spannender, wenn man es langsam aufmacht.
Nein, komm, schnell komm ist her. Viel spannender.
Komm her, du darfst mir helfen.
Eine schöne Verpackung ist ein Versprechen. Wenn etwas edel verpackt ist, muss es ja was Besonderes sein. Und tatsächlich, eine amerikanische Studie hat gezeigt, je aufwendiger die Verpackung, desto höher schätzten die Beschenkten den Wert des Inhalts ein.
Guck mal, ich sehe schon die Schachtel. Ui, sehr spannend.
Das Einpacken von Geschenken ist eine eher junge Tradition. Im viktorianischen England des 19. Jahrhunderts wurden Weihnachtsgeschenke erstmals in bedrucktes Papier eingeschlagen. 1917 verkaufte ein amerikanisches Unternehmen erstmals farbig gemustertes Papier als Geschenkpapier für zu Hause.
Schöne rote Schleife ist schon auf.
Das ist ja gerade, wie wenn in dem Paket was für dich drin war.
Heute hat das Geschenkpapier ein Problem. Nach dem Auspacken ist es Müll. Und den wollen wir ja vermeiden. Aber mal ehrlich, kann Geschenkpapier Sünde sein? Beim Verpacken zu sparen hieße, einen Teil der Freude zu killen. Ein 500-Seiten-Buch verschenken und dann mit dem Geschenkpapier ringen? Manche nennen das einen Anfang, andere kognitive Dissonanz. Selbst das Bundesumweltamt schreibt auf seinen Internetseiten, im Gegensatz zum Geschenk selbst hat die Verpackung nur eine sehr geringe Umweltrelevanz.
Am Ende des Tages ist das Schenken eine ganz bestimmte Form von Zuwendung, die mit einem bestimmten Gestus verbunden ist. Und dieses ritualisierte Umgehen, das hat eine, sagen wir mal, nützliche und auch heilsame Funktion in unserer Gesellschaft. Wir sollten nicht alles hinterfragen, was sich emotional als stabil erwiesen hat.
Keine Frage, unverpackt geht gar nicht. Eine schöne Verpackung gehört zum Schenken einfach dazu. Sie ist das Aushängeschild unserer Gabe. Das Problem sind auch nicht Geschenkverpackungen an sich, sondern Einmalverpackungen. Zurück zu Stoffschleifen und Papier aufbügeln? Ja, warum eigentlich nicht? Weihnachten ist das Hochfest der Nostalgie. Wann, wenn nicht an Weihnachten, könnte man aus der Materialschlacht ein Bügelfest machen? Denn ja, man kann Papier wieder glatt bügeln, bei niedriger Temperatur, mit einem Tuch darüber und ohne Dampf.
Also dieses Wiederverwenden ist was, was es früher natürlich auch gab und was uns mit diesen alten Zeiten eigentlich verbindet.
Und jetzt machen wir das Paket auf. Ich habe schon ein bisschen dran rumgezupft. Schau mal, der eine Knoten, der ist schon ganz locker.
Ja, machen wir mal gleich auf.
Geschenke müssen nicht einbruchsicher verpackt sein und Bescherung kommt nicht von Schere. Statt aus Plastikbändern Spiralen zu drehen und festzuknoten, kann man auch eine ganz normale Stoffschleife binden. Schnürsenkel schneiden wir ja auch nicht mit der Schere auf.
Sodala.
So, und jetzt das Papier wegreißen?
Nicht reißen.
Grundsätzlich gilt, vor dem Einpacken ist nach dem Auspacken. Wer Klebeband verwendet, kann das mit dem Aufbügeln vergessen. Klebeband verbindet nicht nur, es zerstört vor allem das Papier.
So, da brauche ich jetzt doch ein Messer.
Ja, das brauchen wir. Oh mein.
Das ist ja zupackt wie für alle Ewigkeit.
Warte, ich bring dir ein Messer. Ein großes Messer.
Wer mit Papier und Schleife gar nicht klarkommt, kann es mal mit Furoshiki versuchen. In Japan werden Geschenke traditionell in gemusterte Stoffe eingeschlagen und kunstvoll verknotet. In Deutschland immer beliebter unbedrucktes Packpapier oder alte Zeitungen, aufgepeppt mit einer farbigen Stoffschleife. Eher ungewöhnlich, Chipstüten auswaschen und die silbrig glänzende Innenseite nach außen drehen. Aber nie vergessen, wenn alle noch so schönen Hüllen gefallen sind, kommt es am Ende schon auch auf den Inhalt an.
Ich will jetzt wissen, was in dem Paket drin ist.
Julie Metzdorf berichtete über Möglichkeiten der Verpackung. Hits, Banger. In den Charts weit oben rangierende Songs sind nicht nur Ohrwürmer, sie sind so etwas wie ein Stimmungsbarometer der Gesellschaft. Eine neue Langzeitstudie von Psychologen zu 20.000 US-Chart-Hits zeigt, in den vergangenen 50 Jahren sind die Texte unserer Lieblingssongs immer weniger komplex und deutlich düsterer geworden. Gleichzeitig passiert in herausfordernden Zeiten wie der Corona-Pandemie etwas Unerwartetes. Plötzlich stehen eher weniger stressige Texte oben in den Charts. Warum? Julia Nestlin aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
1973 klangen erfolgreiche Popsongs in den USA so. I wanna know your name. I wanna know your name von The Intruders. 13 Wochen lang war der in den US-Singlecharts. Die Band will den wahren Namen einer geliebten Person erfahren, um ihr wirklich näher zu kommen. 50 Jahre später stehen in denselben Charts Songs wie dieser. Love is Embarrassing von Olivia Rodrigo von 2023. Sie singt, wie peinlich es ihr ist, dass sie sich für eine einseitige, unbedeutende Liebe verausgabt hat, die es nicht wert war. Der Text wiederholt sich deutlich mehr und er ist weniger komplex. Der Psychologe Markus Foramiti von der Uni Wien hat mit seinem Team Stresswörter, Stimmung und Textkomplexität von rund 20.000 Songs ausgewertet. Das Ergebnis? Die Texte erfolgreicher Songs werden in den letzten 50 Jahren negativer und einfacher. Foramiti sieht mehrere mögliche Erklärungen dafür.
Stress in der Gesellschaft steigt allgemein. Das sieht man jetzt auch in anderen psychologischen Studien. Und da kann man das vergleichen und sehen, das geht miteinander gut einher. Andererseits könnte es auch einfach sein, weil sich Sprache verändert, weil es weniger Zensur zum Beispiel in Musik und Medien gibt. Vor 50 Jahren wäre es natürlich noch schwieriger gewesen, irgendwie ein Schimpfwort oder sowas im Radio zu spielen, als es heute ist.
Musik als emotionaler Spiegel der Gesellschaft. Die Idee an sich ist nicht neu. Schon die alten Griechen, genauer Platon, haben davon gesprochen. Die neue Untersuchung, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Scientific Reports, gehört zu den ersten Studien, die auf einer großen Datenbasis und über einen langen Zeitraum Musikcharts, Krisen und gesellschaftliche Stimmung zusammendenken. Der Trend zu negativeren Songtexten hat sich während großer Krisen, etwa der Corona-Pandemie, interessanterweise abgeschwächt und ins Positive umgedreht, sagt Foramiti.
Das lässt uns jetzt darauf zurückschließen, dass Personen in extremen, stressigen Situationen, in außergewöhnlichen, traurigen Situationen eher zu Musik gravitieren, die nicht mit ihrer eigentlichen Stimmung übereinstimmt, als so eine Art Escapism, könnte man das nennen, um vor dieser Realität dann auch ein bisschen in Kunst oder in Medien zu flüchten.
Musik nutzen wir also auch als kollektives Stimmungsmanagement in der Krise. So ein eher positiver und erfolgreicher Song aus den Corona-Jahren war beispielsweise Levitating von Dua Lipa. Er hielt sich mehr als 70 Wochen in den Charts. Eine andere Krise in den USA, die Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center, haben sich stimmungsmäßig im Vergleich zur Corona-Pandemie nur schwächer und statistisch weniger robust im Chartgeschmack der Amerikaner gezeigt.
Das erklären wir uns jetzt mal so. Bei 9/11, obwohl es in Amerika ein riesenstressendes Event, das auch viel politisch verändert hat, war es nichts Andauerndes, das dann die Personen im täglichen Leben so direkt beeinflusst hat wie die Covid-19-Pandemie. Und so könnte das einfach ein schwächerer Stressor gewesen sein und deswegen nicht zu dieser nicht mit der Emotion übereinstimmenden Musikpräferenz geführt haben.
Erklärt Foramiti. Einen überraschenden Effekt haben die Forschenden in ihrer Analyse im Jahr 2016 entdeckt. Schauen wir nochmal auf die Komplexität der Texte. Eigentlich geht der Trend laut Daten in den letzten 50 Jahren hin zu einfacheren Texten. Ab 2016 finden sie jedoch einen recht plötzlichen Shift hin zu wieder komplexeren Texten, erklärt Foramiti.
Ja, das war eigentlich was wir nicht erwartet haben. Und jetzt kann man halt überlegen, okay, was könnte da irgendwie einen Einfluss gehabt haben 2016? Was waren da für große Ereignisse? Wir wissen, dass der politische Diskurs seitdem sehr polarisiert wird. Wir wissen auch, es hat eine Präsidentschaftswahl 2016 gegeben. Aber ich wage jetzt nicht irgendwie spekulieren. Das könnte man sich vielleicht in zukünftigen Studien mal anschauen.
Die Studie zeigt, wie eng sich im großen Stil ablesen lässt, dass unsere Musikauswahl und die Stimmung einer Gesellschaft miteinander verknüpft sind. Und dass wir Musik nicht nur hören, um uns wiederzuerkennen, sondern auch, um uns aus schwierigen Zeiten herauszuziehen.
Das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kautzen.